Hallo und herzlich willkommen bei Nebenwerte Welt, der Podcast. Mein Name ist Carsten Müller und heute soll es an dieser Stelle um eine Branche gehen, die einerseits weiterhin ganz klar zu den Trendthemen dieser Zeit gehört, andererseits aber durchaus erhebliche Herausforderungen zu meistern hat. Es geht um das ganze Thema erneuerbare Energien und dabei soll es nicht nur um den deutschen Markt gehen, sondern auch international. Und dazu habe ich mir einen Firmenvertreter eingeladen von einem Unternehmen, das eben diese Internationalisierung des Geschäftes bereits sehr stark vorangetrieben hat. Ich spreche heute mit Alexander Kofka von ABO Energy. Erst einmal herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Begrüßung und die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wir wollen heute zusammen mal darüber sprechen. Erstens, welche grundlegenden Trends es vielleicht im Bereich der erneuerbaren Energien gibt. Die sind ja auch inzwischen sehr breit aufgestellt, also nicht nur Wind oder Solar, sondern das geht ja inzwischen auch in andere Bereiche, zum Beispiel Thema Wasserstoff. Und ABO Energy ist ja eine Projektgesellschaft, die traditionell sich mit dem Aufbau von Wind- und Solarparks beschäftigt hat. Da einfach mal ganz grundlegend die Frage, wie kann man sich denn das vorstellen, so ein Projekt auf die Beine zu stellen? Welche Aufgaben erfüllt denn da ABO Energy überhaupt?
Kleine Korrektur. Projektgesellschaft sind quasi unsere Produkte. Also wir erstellen Projekte und die verkaufen wir dann. Und jeder Wind- und jeder Solarpark ist quasi eine Projektgesellschaft, die wir dann verkaufen. Und wir sind ein Projektierer, also eine Projektierungsgesellschaft. Okay. Im Unterschied zum Betreiber. Wir betreiben nicht, sondern wir projektieren nur. Wir projektieren und errichten. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen das Nadelöhr der Energiewende. Hat man auch ein bisschen mitbekommen, wenn man die Medien verfolgt hat in den letzten Jahren, woran hapert es an Genehmigungen. Auch der aktuelle Bundeskanzler Scholz hat ja im letzten Wahlkampf ist er damit angetreten, dass er gesagt hat, es dauert mehr als 5 Jahre, bis wir einen Windpark in Deutschland genehmigt bekommen und das wollen wir auf 5 Monate reduzieren. Das ist natürlich ein hehres Ziel, so schnell wird es wahrscheinlich nie werden, aber was die Bundesregierung tatsächlich schon geschafft hat, ist zumindest mal die Genehmigungsperioden um einige Monate zu verkürzen und darüber sind wir schon sehr dankbar. Deine Frage, was tun wir eigentlich? Wir machen die Entwicklung und die Errichtung. Die Entwicklung ist 5 Jahre, Bundeskanzler Scholz hat es erwähnt, ist ein üblicher Zeitraum, den so eine Entwicklung eines Windparks benötigt. Das fängt an mit der Flächensicherung. Also wir gucken, welche Flächen sind denn geeignet, also an welchem Standort könnte man einen Windpark, wenn ich jetzt Windpark sage, können die Zuhörer immer, Zuhörerinnen auch immer Solarpark quasi stattdessen setzen, also ein Energiepark, ein erneuerbarer Energiepark. Wir sind ja mittlerweile breiter aufgestellt technologisch, wir haben mit Wind angefangen. Mittlerweile machen wir aber auch schon lange Solar und Batterien und Wasserstoff ist jetzt mit dazugekommen in den letzten Jahren. Also der erste Schritt ist, die geeigneten Flächen zu suchen, die Grundstückseigentümer ausfindig zu machen, mit denen Nutzungsverträge abzuschließen und dann geht's los mit den verschiedenen Gutachten, die zu erstellen sind. Das betrifft die Flora und die Fauna. Das betrifft die Emissionen, also welche Geräusche sind zu erwarten von einem Windpark. Welche Emissionspunkte gibt es? Also wo ist die nächste Wohnbebauung? Welche Geräusche kommen dann dort noch davon an? Oder auch Schattenwurf, also eine große Windkraftanlage wirft auch Schatten, nämlich wenn sie zwischen einem Wohngebäude und der Sonne steht, dann wirft sie Schatten. Auch da sind Menschen davor geschützt, zu stark beeinträchtigt und belästigt zu werden von solchen Anlagen. Also all diese Dinge müssen gutachterlich festgestellt werden. Das ist in Deutschland nach dem Bundesemissionsschutzgesetz geregelt. Das ist übrigens das gleiche Gesetz, die gleiche Grundlage, die auch als Genehmigungsgrundlage für eine Chemiefabrik ist. Also erneuerbare Energien, Energieanlagen müssen sehr hohe Anforderungen erfüllen, um genehmigt zu werden. Also Windkraft, bei Photovoltaik ist es tatsächlich leichter, weil natürlich auch der Eingriff in die Umwelt, in das Umfeld bei weitem nicht so groß ist. Da brauchen wir keine Bundesemissionsschutzgenehmigung wie bei der Windkraft. Deswegen gibt es da auch erheblich leichter. Also üblicherweise einige Jahre braucht man schon, um die ganzen Gutachten zu erstellen. Dann muss man mit dem ganzen Paket an Gutachten sich an die Genehmigungsbehörde wenden. Die haben dann oft nochmal Nachforderungen, Nachfragen. Ja, und dann ist man schnell bei 5 Jahren. Wenn es sehr schnell geht, kann es auch mal innerhalb von 2 bis 3 Jahren klappen. Und danach kommt die Bauphase. Die braucht bei einem Windpark auch schon ungefähr 2 Jahre. Und wir bauen eben auch. Und dann verkaufen wir die Projekte üblicherweise. Wir betreiben sie nicht selbst. Manchmal verkaufen wir sie schon in einem früheren Stadium, bevor sie ans Netz angeschlossen sind und Strom produzieren als Projektrechte. Aber unser Hauptgeschäftsfeld ist es, Projekte schlüsselfertig zu veräußern.
Du hast es schon angesprochen, die Politik spielt in eurem Bereich eine ganz große Rolle. Du hast gerade den Bundeskanzler schon angesprochen. Generell auch in vielen anderen Märkten ist es natürlich erklärtes Ziel der Politik, erneuerbare Energien bzw. den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Welche aktuellen Wachstumseinflüsse oder auch perspektivisch Wachstumseinflüsse siehst du denn da besonders?
Also wir haben natürlich das große Megathema Klimawandel und Strategien, um diesen Klimawandel abzumildern, um ihn nicht ganz so dramatisch werden zu lassen, wie er ja zu werden droht. Und da sind erneuerbare Energien ein ganz wichtiges Instrument, um den Klimagasausstoß, um den CO2-Ausstoß auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das ist ein Haupttreiber seit vielen Jahren für unser Geschäft. Jetzt ist aber in den letzten Jahren seit dem Ukraine-Krieg noch ein zweites wichtiges Anliegen mit dazugekommen, nämlich die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, in dem Fall aus Russland, abzumildern, sprich unabhängiger zu werden von Gasimporten, Kohleimporten aus Russland. Und das hat auch nochmal gewissermaßen einen echten Schub für unser Geschäft gegeben, weil auch Menschen, denen der Klimawandel vielleicht nicht ganz so wichtig war oder die gesagt haben, das ist doch noch irgendwie weit weg und betrifft jetzt nicht unsere Generation und wir haben auch noch andere Probleme, die dann doch gesehen haben, dass explodierende Energiepreise dann ein ganz unmittelbares Problem für jeden sind. Und da sind erneuerbare Energien eben probates Mittel, um solche Ausschläge bei den Energiepreisen abzumildern oder auch zu verhindern. Je stärker wir auf eigene Energien zurückgreifen können bei der Versorgung, umso weniger stark sind eben die Einflüsse von solchen Faktoren. Und da sind wir in Deutschland ja auch schon relativ weit. Also mehr als 50% unseres Strombedarfs kommen ja schon aus erneuerbaren Energien. Und der Weg bis 100% ist dann trotzdem noch weit, zumal der Strombedarf deutlich steigt. Also jetzt haben wir durch Elektromobilität, aber eben auch dadurch, dass das Beheizen von Gebäuden zunehmend elektrifiziert wird, aber auch durch das Thema Digitalisierung, das den Stromverbrauch immer weiter steigen lässt. Also wir wollen quasi nicht nur die zweiten 50% des Stromverbrauchs künftig mit erneuerbaren Energien abdecken, sondern zugleich weite Teile des Energiebedarfs, die im Moment nicht mit Strom gedeckt werden, sondern zum Beispiel mit Öl, eben auch elektrifizieren. Und von daher gibt es für die Erneuerbaren noch sehr, sehr große Wachstumsperspektiven. Und gerade das gilt dann ganz besonders für einen Projektentwickler wie uns.
Wenn ich dann höre, die tollen Wachstumsaussichten auf der einen Seite, aber da schließt sich dann für mich dann die Frage, gibt es denn auch Risiken, die man als Projektierer sozusagen oder mit denen umgehen muss? Ich denke da jetzt zum Beispiel an das deutlich erhöhte Zinsniveau, was vielleicht auf die Finanzierung solcher Projekte negativen Einfluss haben könnte.
Ja, also kurzfristig sind das natürlich erhebliche Faktoren, die unser Geschäft positiv oder negativ beeinflussen können. Wenn die Zinsen sinken, haben wir erstmal eine Wertsteigerung unserer Projekte und wenn sie steigen, geht es in die andere Richtung. Wir haben natürlich auch mit Kostensteigerungen zu tun, wenn Rohstoffpreise steigen. So eine Windkraftanlage hat sehr viel Stahl zum Beispiel. Stahlpreise sind ein wichtiger Faktor. Aber die Zinsen sind, das hast du richtig erkannt, da zielt deine Frage durchaus gewissermaßen ins Schwarze, sind dabei ein ganz entscheidender Faktor. Das sind halt letztlich kommunizierende Röhren. Also wir haben verschiedene Faktoren, die Energie oder die Strom aus erneuerbaren Energieanlagen teurer oder billiger machen können. Und das führt dann letztlich dazu, dass die Stromgestehungskosten aus Erneuerbaren steigen oder fallen. Und wir sind in einem sehr regulierten Markt unterwegs. Also in unseren wichtigsten Märkten, Deutschland und Frankreich, haben wir mit staatlich regulierten Ausschreibungen zu tun, bei denen die Tarife festgelegt werden. Also letztlich der Preis, den wir für den oder den der Betreiber der Windkraft- oder Solarkraftanlage für den Strom bekommt über einen langen Zeitraum, bei Ausschreibungen der Bundesnetzagentur in Deutschland festgelegt. Und als die Bundesregierung gesehen hat, oh, das Zinsniveau steigt, die Anlagenpreise steigen, das kriegen die mit oder die Branche sagt es ihnen oder sie merken einfach, dass sich auch das Verhalten der Marktakteure verändert. Und es gibt ja sehr starke Ziele, was den Ausbau betrifft. Und dann muss die Politik gegensteuern, sonst bricht der Ausbau ein. Und das hat sie in Deutschland dann auch sehr vehement und konsequent getan. Und dann wurden die Höchstpreise bei den Ausschreibungen um 25% angehoben. Und das hat dann eben diese negativen Effekte, die wir insbesondere durch die Zinsentwicklung gesehen haben, ausgeglichen. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn die Zinsen jetzt fallen werden, dann werden auch die Tarife, die bei Ausschreibungen vergeben werden, wieder fallen, wie das ja in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich der Fall war. Also im Prinzip haben wir eine Preisdegression bei den erneuerbaren Energien. Die Anlagen werden immer effizienter und kostengünstiger. Und erneuerbare Kraftwerke sind jetzt schon die günstigste Kraftwerksoption, um Strom zu produzieren. Also wenn wir einen neuen Windpark mit einem neuen Atomkraftwerk zum Beispiel vergleichen, dann kostet der Strom aus einem neuen Atomkraftwerk das Dreifache ungefähr im Vergleich zum Windkraftwerk. Ja. Photovoltaikstrom ist tendenziell nochmal etwas günstiger als Windstrom. Also da sieht man schon, wir haben einen sehr großen Kostenvorteil generell in unserer Technologie, den wir uns durch die Effizienzgewinne in den vergangenen Jahrzehnten erarbeitet haben. Das war nicht immer so. Also wenn wir uns vor 20 Jahren unterhalten hätten, dann hätte ich jetzt nicht so mit breiter Brust mich hinstellen können und sagen können, oh, wir sind ja die günstigsten mit Wind und Solar. Das war damals durchaus anders. Aber mittlerweile ist das so. Deswegen ist es auch quasi politisch nicht so schwer durchzusetzen, wenn wir dann sagen, okay, jetzt brauchen wir einen Cent mehr für die Kilowattstunde Strom, wenn eben der Strom aus russischem Gas oder aus Atomkraftwerken gleich 10 oder 15 Cent mehr kosten würde.
Vor kurzem, also eigentlich wenige Tage her, habt ihr eure Firma von ABO Wind auf ABO Energy umbenannt, oder beziehungsweise die Umbenennung ist eingetragen worden. Wie man lesen konnte, soll damit ja letzten Endes auch reflektiert werden, dass ihr euch nach Wind und Solar jetzt auch stärker den Bereichen Batterien und Wasserstoff zuwendet. Wo seht ihr denn da eure Wachstumschancen?
Genau, also wir haben 1996 als ABO Wind angefangen und dann haben wir schon ungefähr vor 8 Jahren angefangen mit Photovoltaik. Und da gab es die Kollegen, die mit Solar zu tun hatten, die haben damals schon gesagt, ach, das ist ja blöd, dass wir ABO Wind heißen. Und in Ländern wie Ungarn zum Beispiel machen wir tatsächlich nur Solar, weil Windkraft in Ungarn bislang gar keine Rolle spielt. Das ist natürlich schon ein Nachteil für die Kollegen, wenn sie mit dem Namen oder dem Segel ABO Wind unterwegs sind und eigentlich nur Photovoltaik machen. Ist einfach ein bisschen erklärungsbedürftig. Wir haben dann damals gesagt, naja, es ist ein etablierter Name, wir haben auch eine gewisse Tradition, deswegen haben wir uns da schwer getan, den Namen aufzugeben. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, weil wir gleichzeitig, da kommen wir ja, denke ich, auch noch dazu, darüber zu reden, einen Formwechsel hatten. Also wir sind von der AG zur KGaA geworden und dann habe ich gesagt oder die Kollegen aus der Kommunikation gesagt, ah, dann lass uns doch zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigen und jetzt auch diese Umbenennung umsetzen. Und eben, du hast es angesprochen, wir machen nicht mehr nur erneuerbare Energieparks, Wind und Solar, sondern mittlerweile ergänzen wir diese Produktion von erneuerbarer Energie noch mit Speichermedien, insbesondere mit Batterie. Da haben wir schon einen ganz guten Track Record, da haben wir schon einiges umgesetzt. Das sind dann große Batterieeinheiten, zum Teil in hybriden Energieparks, wie wir die dann nennen. Also da haben wir eine Photovoltaikanlage, einen Solarpark, der quasi ergänzt ist um eine große Batterie, die dann die Stromerzeugung aus dem Solarpark zwischenspeichern kann. Das macht man, also kann man sich ja gut vorstellen, je mehr Photovoltaikanlagen in Deutschland am Netz sind, umso mehr haben wir eine Spitze bei der Produktion. Also um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, dann produzieren alle Photovoltaikanlagen in Deutschland und in anderen Ländern ist es ja genauso auf Nennleistung. Also produzieren die das Höchstmaß an Strom. Und dann sind die Netze zum Teil voll, beziehungsweise an der Strombörse gehen die Strompreise runter. Das heißt, der Betreiber der Anlage kriegt dann für den Solarstrom möglicherweise nicht mehr so viel Geld, sofern er frei vermarktet und jetzt keine staatliche Vergütung erhält. Gibt tatsächlich beide Geschäftsmodelle. Und dann ist es gut, wenn man dann den Strom zwischenspeichern kann in so einer Batterie und dann vielleicht 1-2 Stunden später ins Netz gibt, wenn die Netze wieder mehr Aufnahmekapazität haben und den Strom besser aufnehmen können. Also Batterien sind jetzt schon ein relevanter Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Mit dem Wasserstoff sind wir noch nicht so weit. Das ist mehr eine Zukunftsgeschichte, wo wir uns gewissermaßen in die Position bringen, um dann auch, wenn die Wasserstoffwirtschaft hochfährt, damit rechnen viele, wir persönlich auch, glauben, dass das eine interessante Option ist, nicht nur um Strom aus erneuerbaren Energien zwischenzuspeichern. Das kann man mit Batterien kurzfristig und mit Wasserstoff langfristig tun. Sondern auch, um bestimmte Industrieprozesse zu dekarbonisieren. Also zum Beispiel Stahlproduktion. Da kann man mit Elektrizität, kann man keinen Stahl produzieren, aber mit Wasserstoff und Wasserstoffderivaten sehr wohl. Deswegen macht es sehr viel Sinn, aus Klimaschutzgründen eben in großen Mengen auch grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und da sind wir natürlich prädestiniert, weil der wichtigste Bestandteil oder die wichtigste Voraussetzung, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, ist eben Windkraft und Photovoltaik, um erstmal den Strom zu produzieren, den man eben für die grüne Wasserstoffproduktion aus Elektrolyse braucht. Und das können wir schon, die Genehmigungsverfahren und die Errichtung. Und einen Elektrolyseur dann dazu zu stellen, ist gewissermaßen ist jetzt kein Hexenwerk, ist jetzt auch kein Kinderspiel, aber das können wir auch. Und das machen wir auch schon gerade in kleineren Demonstrationsvorhaben, in großgaliger Manier, eher perspektivisch in einigen Jahren ist das eine Erweiterung unseres Geschäftsmodells.
Schauen wir mal vielleicht auf die vorhandene Pipeline beziehungsweise die regionale Aufstellung. ABU Energy ist ja da in der Hinsicht sehr breit aufgestellt, sehr international aufgestellt, also nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auch in Südamerika, in Kanada, in Afrika habt ihr auch einige Projekte. Warum so breit aufgestellt und besteht da nicht vielleicht auch manchmal die Gefahr, sich vielleicht zu verzetteln oder bieten solche, ich sag mal so, auch außereuropäischen Projekte besondere Incentives oder Vorteile?
Ja, also die breite Streuung bringt erstmal eine Risikodiversifizierung. Wir setzen eben nicht alles auf eine Karte, sondern sind in vielen Ländern unterwegs. Wir haben es ja vorhin auch angesprochen, wir sind stark von der Regulatorik, also stark auch von politischen Entscheidungen abhängig. Und die unterliegen natürlich auch gewissen Schwankungen. Man braucht einen langen Atem als Projektentwickler. Wir haben immer mal wieder in manchen Jahren, in manchen Ländern auch langjährige Durststrecken, die es auszuhalten gilt. Ich glaube, wenn man dann auch antizyklisch sich verhält, das haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel in Spanien getan. Es ist mittlerweile unser drittwichtigster Markt. Und in Spanien gab es eine lange Periode, wo auch aufgrund politischer Entscheidungen und die wiederum Folge einer Wirtschaftskrise waren, ging eine lange Zeit lang quasi nichts. Also der erneuerbaren Markt lag am Boden, war quasi tot und viele andere Akteure haben sich dann zurückgezogen, haben ihre Niederlassungen zugemacht und wir haben dann langen Atem bewiesen und haben gesagt, na okay, unsere Brötchen verdienen wir jetzt aktuell nicht in Spanien, sondern in anderen Ländern, die dann halt zum Glück weiter gut gelaufen sind und konnten dann diese Durststrecke gut überstehen. Haben dann in dieser Zeit in Spanien gewissermaßen uns Flächen gesichert und Netzzugänge gesichert, von denen wir heute, wo der spanische Markt wieder boomt, also auch schon wieder seit einigen Jahren, dann deutlich davon profitiert. Also diese Fähigkeit, sich auch antizyklisch zu verhalten, das muss man sich quasi verdienen oder in dieser Position muss man erstmal sein. Das ist ja quasi ein Privileg. Und diese privilegierte Situation, die haben wir eben, weil wir so breit diversifiziert international tätig sind. Wir haben natürlich Länder, in denen wir aktuell sehr viel erfolgreicher sind als andere. Sind aber ganz zufrieden mit dieser Vielfalt von Ländern, die aktuell gut laufen. Und dann haben wir so Hoffnungsträger, von denen wir sagen, naja, hier verdienen wir aktuell nicht viel, sondern müssen eher investieren. Mhm. Aber langfristig glauben wir, dass früher oder später dieses Land auch einen guten Beitrag zu unserem Geschäftserfolg leisten wird. Und so haben wir ganz gezielt uns da so eine Mischung zusammengestellt. Und mit dem Verzetteln, das ist ein guter Punkt. Also wir hatten mal eine Zeit, wo wir in kurzer Zeit sehr viele Länder dazugenommen haben. Das war so vor ungefähr 6 Jahren, haben wir quasi die Zahl unserer Märkte ungefähr verdoppelt. Wir waren vorher so in 7, 8 Ländern unterwegs. Mittlerweile sind es 16. Da ist denn jetzt seitdem aber auch nichts mehr dazugekommen. Also diese 16 Länder, die haben wir jetzt quasi unverändert seit 7 Jahren. Weil wir eben auch gemerkt haben, wir dürfen unsere Strukturen auch nicht überfordern. Jedes Land ist wirklich nochmal ganz anders. Also man muss sich politisch, energiepolitisch, aber auch was Netzzugänge, was Landrechte, Sicherung, alles Mögliche, sind so viele Detailfragen. Nur weil man es in Deutschland kann, Projektentwicklung für erneuerbare Energien, kann man es in anderen Ländern noch längst nicht. Also das war durchaus auch eine Lehre, die wir auch erst machen mussten. Haben wir auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt bei unseren ersten Auslandsabenteuern, wo wir viel falsch gemacht haben. Und es gilt eigentlich in jedem Land, dass wir beim ersten Projekt erstmal, also das erste Projekt in einem Land, das war selten profitabel. Da mussten wir immer erstmal Lehrgeld bezahlen und die Spezifika quasi des jeweiligen Landes verstehen. Und das ist immer ein bisschen teuer eingekauft. Deswegen sind wir jetzt eigentlich ganz froh, dass wir 16 Märkte haben, in denen es viel Wachstumsmöglichkeiten gibt. Weil eben das, was ich eingangs erzählt habe, nicht mehr nur Klimaschutz, sondern eben auch großes Bedürfnis, eine höhere Energiesicherheit, eine stärkere Unabhängigkeit von fossilen Importen herzustellen. Das prägt die Energiewirtschaft in ganz, ganz vielen Ländern, sodass eigentlich in allermeisten Ländern, in denen wir unterwegs sind, ein Boom von erneuerbaren Energien festzustellen ist. Also wir haben viele Wachstumsmöglichkeiten in den allermeisten unserer 16 Länder und deswegen aktuell nicht das Bedürfnis, gewissermaßen uns auf weitere Länder einzustellen und da so viel dann Neues dazu zu lernen. Das könnten wir sicherlich früher oder später mal wieder machen, aber im Moment gibt es dafür keinen Anlass.
Momentan in der Projektpipeline sind ungefähr 23 Gigawatt an Nennleistung, glaube ich. Insgesamt, da muss ich jetzt mal auf meinen Zettel gucken, 565 Megawatt gerade in der Phase 3, der sozusagen der Durchführung oder Umsetzung der entsprechenden Projekte. Gibt es denn so generelle Zielgrößen, dass man sagt, okay, also wir möchten jetzt jedes Jahr eine Summe X an Megawatt quasi aufbauen, bereitstellen, verkaufen?
Ja, wir haben gewissermaßen unterschiedliche Möglichkeiten, unsere Projekte zu versilbern. Einmal ist die schlüsselfertige Errichtung. Das heißt, da leisten wir quasi die Arbeit bis zum Schluss, bis die Anlage Strom ins Netz einspeist und der Gefahrenübergang ist dann quasi danach. Also wir tragen dann das komplette Risiko bis zur Inbetriebnahme und danach geht das Projekt dann an den Betreiber. Das ist quasi das Geschäftsmodell, wo diese 565 Megawatt, die aktuell in der Umsetzung sind, zum Tragen kommt. Das lässt sich nicht beliebig steigern. Also da stoßen wir irgendwann einfach an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir haben nicht unbegrenzt Bauingenieure und Elektroingenieure, die das quasi bis zum Schluss dann betreuen können. Das heißt, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass wir jetzt in einem einzelnen Geschäftsjahr dann irgendwie das Doppelte dieser Menge werden errichten können. Aber wir haben noch einen weiteren wichtigen Wachstumstreiber. Das heißt, wir können Projekte auch bis zur Baureife entwickeln und dann verkaufen. Das heißt, dann haben wir nichts mehr mit der Errichtung zu tun, die sehr kapitalintensiv ist und auch sehr arbeitsintensiv ist, sondern machen dann nur die Entwicklung, nur in Anführungszeichen. Das Schöne dabei ist, dass die Entwicklung besonders margenträchtig ist. Also den größten Teil der Wertschöpfung Wertschöpfung erzielen wir tatsächlich schon mit der Entwicklung. Also sobald wir die Genehmigung haben für die Projekte, haben wir eigentlich schon, das gilt für die allermeisten Märkte, schon quasi einen wesentlichen Werttreiber erreicht und können dann die Projekte mit für uns auskömmlichen guten Margen verkaufen. Und da gibt es nach oben gar keine Grenzen, will ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben in den letzten Monaten Verkäufe von mehreren hundert Megawatt, also einzelne Projekte mit mehreren hundert Megawatt Leistung, zum Beispiel in Südafrika gesehen. Oder wir haben in der Vergangenheit auch mal in Kanada einen sehr großen Windpark, der hatte alleine 515 Megawatt Leistung veräußert, quasi mit Erreichen der Baureife. Das heißt, diese gut 500 Megawatt, die du gerade angesprochen hast, die lassen sich dann durch Projektrechteverkäufe dann tatsächlich vervielfachen. Mhm. Wenn wir auf quasi gucken, wie viele Megawatt können wir denn in einem einzelnen Jahr verkaufen, wenn dann so Großprojekte zum Beispiel in Südafrika oder Kanada dazu kommen, dann können das auch mal einige Gigawatt sein, die wir in einem Jahr verkaufen.
Okay, weil gerade schon mal ein paar Zahlen angesprochen worden sind, im letzten Jahr bei Umsatz und beim Nettogewinn Rekordergebnisse. Wie sehen denn da die Planungen jetzt für dieses Jahr aus? Gibt es da noch mal was obendrauf und wie sind denn die mittelfristigen Wachstumsziele da?
Ja, fürs laufende Jahr haben wir ja quasi kommuniziert, dass wir damit rechnen, dass wir einen Jahresgewinn ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres erreichen, tendenziell eher ein bisschen mehr. Wir geben dann immer so Spannen an und die Spanne ist so bemessen, dass es entweder quasi knapp unter dem letztjährigen Ergebnis sein könnte oder auch einen guten Schnaps oben drüber. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, was haben wir prognostiziert und was haben wir erreicht, dann sieht man, dass wir meistens unsere Erwartungen etwas übertroffen haben und quasi dieses Wachstum, das wir mittelfristig und langfristig schon immer vorhersagen, aber dass wir es meistens ein bisschen schneller erreicht haben, als wir vorher so gedacht haben, hat, glaube ich, was mit der Mentalität der Akteure zu tun, die lieber angenehm überraschen, als irgendwie als großspurig mit falschen Versprechungen aufzutreten. Also wir kommunizieren tendenziell eher vorsichtig. Insgesamt muss man sagen, Projektentwicklung ist ein riskantes Geschäft und bis zum Schluss steht immer alles im Feuer und kann jedes einzelne Projekt auch schiefgehen oder sich verzögern. Von daher sind auch negative Überraschungen bei einem Projektentwickler immer drin. In der Vergangenheit würde ich sagen, ist das Verhältnis positive zu negative Überraschungen ungefähr 5:1 gewesen. 5 positive für eine negative Überraschung finde ich ist eine ganz gute Quote. Ja, hat eben was damit zu tun, dass wir eher zurückhaltend kommunizieren. Was wir aber ja gesagt haben, ist, dass wir in einigen Jahren ab 2027 nochmal auf einem deutlich höheren Gewinnniveau sein wollen. In den letzten 2 Geschäftsjahren haben wir ja Jahresergebnisse von mehr als 20 Millionen Euro erzielt. Das waren quasi jeweils Rekordjahre. Und wir haben gesagt, ja, so ab 2027 folgende glauben wir, dass wir dann eher beim doppelten Niveau sein werden. Das ist so die mittelfristige, langfristige Geschäftsplanung. Ja, da sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass uns das gelingt. Hat auch was mit dem starken Wachstum der Mitarbeiter zu tun, die wir in den vergangenen Jahren hatten. Und diese jetzt sehr viel größere Anzahl an Kollegen arbeitet eben auch an einer größeren Anzahl an Projekte, die in der Entwicklung sind und die dann in den nächsten Jahren Baureife erreichen und dann für uns umsetzbar sind, eben sei es als Projektverkäufe oder eben auch als schlüsselfertige Errichtungen und sich dann in den Zahlen der Bilanz und der GUV niederschlagen werden.
Kommen wir nochmal zum Thema Finanzierung, was ja auch sicherlich eines der Schlüsselaspekte ist bei dem weiteren Wachstum. 2021 gab es schon mal eine Anleihe von damals ABO Wind. In diesem Jahr wurde jetzt im Mai wieder eine Anleihe, ein Green Bond emittiert. Was macht ihr mit dem eingesammelten Geld?
Ja, das geht in die Projektentwicklung. Also damit treiben wir quasi die 23 Gigawatt, die du erwähnt hast, Wind-, Solarparks, Batterieprojekte, an denen wir arbeiten. Ist ja ein mehrjähriger Prozess, diese Arbeit. Das heißt, da müssen wir Geld reinstecken, viele Arbeitsstunden, Gutachten, die erstellt werden müssen. Und dann gehen die Projekte in die Bauphase. Das heißt, dann müssen wir die Anlagen bestellen. Dann kommen auch die Fremdfinanzierungen auf Projektebene mit dazu. Aber da gibt es manchmal so einen Zeitverzug, dass man sagt, okay, wir bestellen die Anlagen schon, bevor wir die Projektfinanzierung an Bord haben, einfach um nochmal ein bisschen Tempo zu machen. Das machen wir nicht in jedem Fall, aber manchmal lohnt sich das. Und dann machen wir das sehr gerne. Und dafür muss man gute Liquidität haben. Und da hilft uns jetzt diese Nachranganleihe sehr. Wir haben ein starkes Eigenkapital, eine starke Eigenkapitalbasis von so gut 40% reines Eigenkapital. Und dann haben wir eben so Mezzaninemittel. Also da zählt jetzt auch diese Nachranganleihe dazu. Auch die erwähnte, die wir vor 3 Jahren schon mal emittiert haben, die ist auch nachrangig ausgestaltet. Diese Mittel werden dann von unseren Banken als Eigenkapital ähnlich anerkannt. Also nicht vom Wirtschaftsprüfer, also es ist kein echtes Eigenkapital, aber es wird als Eigenkapital ähnlich von unseren finanzierenden Banken betrachtet. Das heißt, diese Mittel, diese nachrangigen Mittel, die erhöhen zusätzlich nochmal gewissermaßen das, was die Banken bereit sind, uns als weitere Kredite nochmal zu leihen. Das heißt, unsere finanzielle Flexibilität, unsere Liquidität wird dadurch nochmal zusätzlich gestärkt, dass wir eben noch kreditwürdiger sind, dadurch, dass wir so Nachranggeld auch noch in unserer Finanzierungsstruktur haben.
Okay. Kommen wir mal zum Schluss noch mal zu dem Thema, was ja schon mal angesprochen worden ist, nämlich der Formwechsel von der AG in eine KG auf Aktien, also KGAA. Ja, ganz, ganz simpel gefragt, warum dieser Formwechsel und hat der, oder welchen Einfluss hat er denn auf die normale Geschäftstätigkeit oder warum wurde das gemacht?
Ja, das wurde gemacht, weil wir so bleiben wollen, wie wir sind, um es mit einem Werbespruch aus den 80er Jahren quasi zu beantworten. Wir sind ein gründergeführtes Unternehmen, also Jochen Ahn und Matthias Bockhold, die Namen sind auch in dem ABO, hat nichts damit zu tun, dass wir den Wind abonniert hätten, sondern Ahn und Bockhold, also die haben ihren Nachnamen quasi zu dem Firmennamen gemacht. Die beiden Familien, die haben auch nach wie vor die Mehrheit der Aktien. Das heißt, die bestimmen bislang in der Hauptversammlung, wo es lang geht, haben sich in den letzten Jahren aber sukzessive verwässern lassen durch die ein oder andere Kapitalerhöhung. Das heißt, die beiden Familien haben aktuell noch 52%. Und eben, wir wachsen weiter und vermutlich werden wir früher oder später auch nochmal die ein oder andere Kapitalerhöhung machen, ohne dass das jetzt schon konkret geplant wäre. Aber wenn man weiter wächst, wir haben jetzt gerade diese Nachranganleihen erwähnt, die wir emittiert haben. Das ist natürlich ein gutes Mittel, um sich zu refinanzieren. Aber am Ende muss es immer auch in einem guten Gleichgewicht sein. Also Eigenkapital zu stärken, wird vermutlich früher oder später auch mal wieder eine Option werden. Und dann werden die Gründerfamilien weiter verwässert und dann rutschen sie irgendwann unter die 50%, vielleicht auch irgendwann unter die 40%. Und dann wären wir eben nicht mehr das gründergeführte Unternehmen. Und wir glauben, dass diese sehr langfristige Perspektive, die die beiden Gründer und ihre Familien hier haben, dass die unserem Geschäftsmodell gut tut und uns eine große Vertrauenswürdigkeit gegenüber unseren Geschäftspartnern, sei es Grundstückseigentümer, sei es Kommunen, sei es aber auch Mitarbeitern gibt, die einfach sich darauf verlassen können, dass die Akteure, die quasi das Sagen haben, dass sie sich nicht von dem, was jetzt irgendwie gerade in der Zeitung steht oder was jetzt irgendwie gerade sich bei der Wahl, ich meine, nehmen wir mal in Frankreich zum Beispiel, wäre jetzt der Front National oder Rassemblement National, wie die jetzt heißen, gewählt worden, dann hätte das natürlich erstmal für die erneuerbaren Energien auch durchaus einen Rückschlag gegeben. Die haben ja eine andere Agenda. Und ich habe vorhin das Beispiel Spanien erwähnt, wo wir mal mehrere Jahre eine Durststrecke hatten, aber da haben einfach die Gründer die Vision zu sagen, nee, der Kapitalmarkt oder irgendwelche eher kurzfristig orientierten Kapitalmarktakteure würden dann vielleicht sagen, komm, lass uns die Segel streichen in Spanien. Das dauert so lange, bis wir da wieder was machen können. Das lohnt sich nicht, da zu bleiben. Die haben einfach eine andere Perspektive. Und das macht uns als Unternehmen erfolgreich. Und dieses Erfolgsrezept, das wollten wir eben nicht aufgeben. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt diese KGAA haben, eben mit der der Struktur, dass wir jetzt eine Komplementärgesellschaft haben, in der Jochen Ahn und Matthias Bockhold die Gesellschafter sind und damit dauerhaft die Geschäftsführung bestimmen können, auch für den Fall, dass sie irgendwann mal nicht mehr die Mehrheit der Kommanditaktien haben. Es gibt uns eine große langfristige Stabilität dem Unternehmen. Und ich glaube, alle Akteure, die Abo Energy, vormals Abo Wind, schon lange kennen, wissen, dass das viel Anlass zur Zuversicht ist.
Okay. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort noch gewesen. Dann herzlichen Dank für die heutigen Erklärungen rund um ABO Energy.
Ich bedanke mich und natürlich auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und erfolgreiche Geschäfte. Machen Sie es gut. Tschüss.